Wir kommen zum nächsten Referat und da bitte ich jetzt Frau Angelika Feichtner. Ich werde nur ganz kurz vorlesen, was Sie alles machen. Dozentin im Bereich von Hospizarbeit und Palliativcare in Innsbruck, Mitarbeiterin an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Wien, hat das Krankenpflegediplom 1975, hat eine Ausbildung und so weiter und so weiter. Ja? Bitte ans Podium.
Sehr geehrte Damen und Herren, danke für die Einladung, da hier über die Ernährung am Lebensende sprechen zu dürfen. Und ich hänge immer noch ein bisschen am Candlelight-Dinner. Und denke mal, es gibt maximal 20% männliche Bewohner in den Heimen. Da muss ich was tun, sonst geht sich das mit dem Candlelight-Dinner vielleicht nicht ganz so aus. Sie sehen schon, der ursprüngliche Titel meines Vortrages und auch der Inhalt hat sich etwas abgeändert, denn es war der Wunsch, dass ich da über allgemeine Aspekte der Ernährung am Lebensende spreche und das möchte ich jetzt in diesem Sinne tun. Essen und Trinken, meine Damen und Herren, hoppala, Entschuldigung, oh, da fehlt was. Ah ja, gut. Danke. Essen und Trinken haltet Leib und Seele zusammen. Dieses alte Sprichwort aus dem 17. Jahrhundert, das macht schon deutlich, was für existenzielle Bedeutung die Ernährung hat. Es geht um Leib und Seele, um das Zusammenhalten von beiden. Es geht um die Existenz schlechthin und bereits 2- oder 3-Jährige wissen, dass man ohne Essen nicht überleben kann. Essen hat aber auch einen ganz wesentlichen sozialen Aspekt. Denkt man nur an die ganzen Familienfeiern, an die gemeinsamen Essen mit Freunden, an Feste und Feierlichkeiten, die immer auch mit einem gemeinsamen Essen zelebriert werden. Gemeinsame Mahlzeiten vermitteln Kommunikation, Zusammengehörigkeit. Sie sind auch Ausdruck von Verbundenheit und von Fürsorge und Zuneigung. Wenn Menschen in Zeiten einer schweren Erkrankung oder schon mit zunehmendem Alter immer weniger essen, verlieren sie auch einen Teil dieser sozialen Aspekte. Das Hunger- und Durstgefühl geht zunehmend verloren. Das kann aber auch Ausdruck eines verringerten Lebenswillens sein und oft ist der Verzicht auf Essen ein erster Hinweis auf den allmählichen Rückzug, vielleicht auch schon auf den bereits begonnenen Sterbeprozess. Das Fehlen von Hunger und Durst in dieser Zeit ist dann auch ein Zeichen, dass die Ernährung ihre eigentliche Funktion, nämlich das Leben zu erhalten oder zu verlängern, nimmer erfüllen muss, vielleicht auch nimmer erfüllen kann. Wenn Menschen am Lebensende das Interesse an Nahrung verlieren, wird ganz schnell von Mangelernährung gesprochen. Ich denke in dem Zusammenhang an einige sehr skandalisierende Zeitungsberichte. Und die Mangelernährung klingt wie ein Vorwurf an die versorgende Institution. Und deswegen wird mit verschiedenen Strategien versucht, diesem Defizit entgegenzuwirken, vor allem in der Altenpflege. Es werden Essprotokolle angefertigt, künstliche Zusatznahrungen verabreicht und regelmäßige Kontrollen des Body Mass Index durchgeführt. Das Ziel dieser Maßnahmen ist es dann, einen weiteren Gewichtsverlust zu verhindern, was sich in diesen Situationen aber fast immer als unrealistisches Ziel erweist. Wir haben halt relativ viel über Sterben zulassen gehört und sterben dürfen, so in der Form. Und da drängt sich mir auf, Sterben zulassen, Sterben ist erlaubt mit einem anständigen Body Mass Index. Also was ist das Ziel dieser Bemühungen? Von den Angehörigen der schwerkranken und alten Menschen wird es einfach als bedrohlich erlebt, wenn der Patient oder die Patientin zunehmend weniger essen mag. Essen und Essen geben ist ja, wie erwähnt, damit Zuneigung und Fürsorge eng verknüpft. Verliert der schwerkranke oder betagter Mensch das Interesse am Essen, löst es oft Angst bei den Angehörigen aus. Es ist die Angst vor dem drohenden Verlust und vor allem auch die nachvollziehbare, wenn auch irrationale Angst, der Patient oder die Patientin könnte verhungern oder verdursten. Diese Angst kann dann dazu führen, dass den Kranken das Essen geradezu aufgedrängt wird und manchmal Essen die Patienten und Patientinnen dann den Angehörigen zuliebe, oft mit dem Resultat, dass sie danach wieder erbrechen und sich schuldig fühlen, weil sie erbrochen haben. Essen müssen kann für die Patienten und Patientinnen zu einer enormen Belastung werden. Und nicht selten ist die letzte Zeit, die letzte gemeinsame Zeit des Kranken mit den Angehörigen von dem Druck, essen zu müssen, überschattet. Die emotionale Spannung, die dann entsteht durch das Essen müssen oder das Essen sollen, beeinträchtigt diese so kostbare letzte Zeit. Und wenn Angehörige bewusst oder unbewusst Druck auf die Kranken ausüben und sie zum Essen drängen, dann geschieht es aus der Sorge, er oder sie könnte verhungern oder verdursten. Aber auch, weil die Ursache des zugrunde liegenden Appetitverlusts nicht erkannt werden. Die Begriffe Verhungern und Verdursten bezeichnen letztlich ein Sterben als Folge von Nahrungs- oder Flüssigkeitsmangel. Bei Patientinnen und Patienten am Lebensende geht es aber nicht um Hunger, sondern vielmehr um ein ausgeprägtes Desinteresse am Essen, um den Appetitverlust. Und die Kranken empfinden keinen Hunger, sondern vielmehr ein ganz umfassendes Sättigungsgefühl. Daher sind Verhungern und Verdursten in dem Zusammenhang unzulässige Begriffe. Denn wenn ein ausgeprägtes Sättigungsgefühl besteht, kann nicht von Hunger gesprochen werden. Es geht also nicht um Hunger, sondern um ein Desinteresse an Nahrung, um den Verlust des Appetits. Und in fortgeschrittenen palliativen Situationen ist der nachlassende Appetit kein pathologisches, sondern vielleicht eher ein schützendes Phänomen. Denn die Verdauung ist eine anspruchsvolle Körperfunktion, die ganz viel Energie braucht. Nahrung und die Verwertung der Nahrung kann damit zu einer Belastung werden. Und es scheint daher ganz sinnvoll, dass Menschen bei schwerer Erkrankung und besonders auch am Lebensende die Nahrungsaufnahme einstellen. Die Ursachen für den Verlust des Appetits bei schwerkranken und alten Menschen sind gut untersucht. Es besteht eine katabole Stoffwechsellage, ein Stoffwechsel, der auf Abbau ausgerichtet ist, und es verhindert eine Stabilisierung der gegenwärtigen Ernährungssituation. Der Stoffwechsel verändert sich grundlegend und selbst durch hochkalorische Nahrung ist dieser Prozess nicht mehr umkehrbar. Wichtige Botenstoffe werden nicht mehr ausgeschüttet, Eiweiß und Fett werden ab anstelle aufgebaut und zusätzlich kommt es noch zu einer neurohormonellen Veränderung, die den Appetit weiter hemmt. Die Steuerung des gesamten Verdauungssystems ist ebenfalls verändert und Nahrung, egal wie sie zugeführt wird, kann gar nicht mehr ausreichend verwertet werden. Und deshalb können die Patienten und Patientinnen in diesen Situationen auch von einer hochkalorischen oder auch von einer künstlichen Ernährung kaum profitieren. Ich möchte es noch einmal wiederholen, die Ernährung kann dann zur Belastung werden. Während in einer kurativen Phase einer Erkrankung die Wiedererlangung der Kraft ein durchaus realistisches Ziel sein kann, sind die Stabilisierung des Körpergewichts und eine Zunahme an Kraft in palliativen Situationen aufgrund dieser verschiedenen Abbauprozesse nicht mehr möglich. Ich denke, es ist wichtig, den Angehörigen diese Vorgänge zu erklären, um sie zu entlasten. Auch der wiederholte Hinweis darauf, dass der Patient bzw. die Patientin nicht unter Hungergefühl leidet, kann entlastend für besorgte Angehörige sein. Neben diesen stoffwechselbedingten Veränderungen können aber auch verschiedene Symptome zum Verlust des Appetits führen. Es können zum Beispiel Übelkeit, Obstipation, Mundtrockenheit, überhaupt Veränderungen der Mundschleimhaut oder verändertes Geschmacksempfinden sein. Daher ist es ganz wichtig, dass man sorgfältige Anamnese durchführt, um solche behandelbare Auslöser der Inappetenz zu erfassen und wenn möglich natürlich auch entsprechend zu behandeln. Es kann aber auch der nachlassende Lebenswille sein, der dazu führt, dass Menschen nicht mehr essen wollen, genug vom Leben zu haben oder lebenssatt zu sein, wie es alte Menschen oft ausdrücken, entspricht nicht zwingend einer depressiven Haltung. Es ist eher Ausdruck der Bereitschaft, das absehbar gewordene Sterben anzunehmen. Also während in früheren Stadien der Erkrankung verschiedene ernährungstechnische Maßnahmen durchaus einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität haben können, gelten an dieser Grenze des Lebens andere Kriterien. Es gehört zu den Prinzipien palliativer Betreuung, belastende Symptome und deren Ursache frühzeitig und bestmöglich zu erfassen und zu behandeln. Aber ebenso wichtig ist es, dass sich die Betreuung strikt an den Bedürfnissen, an den momentanen Bedürfnissen des Kranken orientiert. Im Englischen wird es auch sehr anschaulich als Comfort Care bezeichnet. Lehnt ein Patient oder eine Patientin also das Essen ab, so ist es selbstverständlich zu respektieren. Und es darf keinesfalls auf Nahrungsaufnahme gedrängt werden. Die Anzahl der Kalorien ist unwesentlich. Es geht um Wohlbefinden und vielleicht auch um kleine Genüsse. Und wenn eine einzelne Erdbeere mit Genuss und Freude gegessen wird, so ist es höher zu bewerten als alle anderen ernährungstherapeutischen Ziele. Daher sehe ich die aktuelle Praxis in vielen Alten- und Pflegeheimen kritisch. Mit sogenannten Tellerprotokollen soll erfasst werden, wie viel die alten Menschen essen. Es werden Mini-Nutritional Assessments durchgeführt, um mögliche Defizite in der Ernährung mit künstlicher Zusatznahrung auszugleichen. Diese übrigens sehr synthetisch schmeckenden Getränke führen dann meist dazu, dass die Patienten und Patientinnen ihren Restappetit auch noch verlieren. Systematische Messungen des Body Mass Index, Überwachung der Nährstoffbilanz und Kontrollen des Waden- und Oberarmumfanges sind Kriterien, mit denen der aktuelle Ernährungszustand der alten Menschen erfasst werden soll. Da gibt sich schon die Frage, was ist das Ziel dieser Maßnahmen? Es ist zu befürchten, dass dann nimmer der Genuss, die Freude am Essen das Ziel ist, und es ist auch zu befürchten, dass die Wünsche der Kranken aus dem Blickfeld geraten. Es erscheint mir geradezu absurd, bei fortgeschrittener Erkrankung und Multimorbidität im Alter einen entsprechenden Body Mass Index erhalten zu wollen. Und zugleich schränken immer restriktivere hygienische Vorgaben auch individuelle an den Wünschen der Bewohner und Bewohnerinnen entsprechende Ernährung ein. So haben zum Beispiel ganz viele Wohnbereiche in den Heimen überhaupt keine Kochmöglichkeit mehr. Es ist also gar nicht möglich, auf kleine, spontane Essenswünsche zu reagieren. Bei Patienten und Patientinnen im Hospiz habe ich sehr oft erlebt, wie sehr sich die Kranken darüber freuen, wenn ihrem spontanen Appetit zum Beispiel nach einem Schokoladepudding oder einem Vanilleeis entsprochen werden kann. Und wenn diese kleinen Portionen dann mit Freude und wirklich mit Lust gegessen werden, hat es einen hohen Anteil der Lebensqualität. In unseren Alten- und Pflegeheimen ist die Erfüllung solcher kleiner kulinarischer Wünsche aber sehr viel schwieriger. Schon seit langem dürfen in den Heimen keine weichen Eier mehr angeboten werden. Und neuerdings verbieten mehrere Heimträger auch Speiseeis aus hygienischen Gründen. Das finde ich besonders bedauerlich, denn selbst Menschen, die gar nichts mehr essen, gar nichts mehr zu sich nehmen wollen, essen oft noch Eis. Und im Wissen, dass das nicht mehr essen können, nicht nur für die Angehörigen der Kranken belastend ist, sondern auch für die Patienten und Patientinnen selber Verlusterfahrung sein kann, können kleine appetitsteigernde Angebote unterstützend sein. Ich denke da zum Beispiel an die schöne Tradition, in einem englischen Hospiz eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten verschiedene Aperitifs anzubieten. Oder an das Pflegeheim, das sich einen Backautomaten, einen kleinen, angeschafft hat, das dafür sorgt, dass um 7 Uhr früh im ganzen Haus schon Brotduft verbreitet wird. Ich glaube, dass es am Ende des Lebens geht nicht mehr um eine ausgewogene Nährstoffbilanz. Es geht da nicht um Kalorien, sondern es geht, wenn schon, dann um die Freude am Essen. Die Verdauung ist die erste Körperfunktion, die im Sterben versagt. Deswegen können alle Formen künstlicher Ernährung in dieser Phase auch zur Belastung werden. Ich denke, wenn das Ernähren aber nicht mehr möglich ist, dann ist eine intensive und kreative Mundpflege von besonderer Bedeutung. Und in der Praxis hat sich sehr bewährt, die Angehörigen zu dieser Mundpflege anzuleiten, wenn sie das möchten. Angehörige sind unglaublich kreativ. Letzte Woche habe ich mit Angehörigen gesprochen, die Baileys-Eiswürfel hergestellt haben zur Mundpflege. Also diese Mundpflege kann eine Form der Zuwendung sein, liebevoller Zuwendung, und es kann den Angehörigen dieses Gefühl der Hilflosigkeit nehmen. Auch das inzwischen hinlänglich bekannte Zitat von der Cicely Saunders erweist sich immer wieder als hilfreich für besorgte Angehörige. Patienten essen nicht, sterben nicht, weil sie nicht essen. Aber trotzdem, Essen und Trinken haltet Leib und Seele zusammen, aber am Ende des Lebens geht es nämlich nimmer um das Zusammenhalten von Leib und Seele. Es geht vielmehr darum, dass sich die Seele vom Körper lösen kann. Und unsere Aufgabe kann dann darin bestehen, die Menschen in dem Prozess dieser Loslösung zu unterstützen und sehr sorgsam darauf zu achten, ihn nicht zu erschweren und nicht zu verzögern. Vielen Dank.